Ja, der Psalm 36 ist die Grundlage für die heutige Predigt. Und kannst du? Ja. Und in guter alter Tradition habe ich diesen Text dann auch gegliedert, was mir in diesem Fall nicht schwer gefallen ist, weil die Gliederung sich eigentlich von alleine ergibt. Also, das ist überschrieben mit die Quelle des Lebens. Und wir betrachten zunächst die Gottesferne. Das waren die dunklen Folien am Anfang. Gottes Nähe, das waren die hellen Folien, und Leben aus der Quelle, das war die letzte grüne Folie oder grün thematisierte. Es ist nun mehr als 10 Jahre her, da hatte ich einen Kollegen. Nennen wir ihn der Einfachheit halber hier mal Alfred. Er heißt natürlich anders. Der hat mir sehr große Probleme gemacht. Die Situation war die, dass ich schon einige Zeit als Anwenderbetreuer tätig war und damals schon ein A11er war. Alfred kam dazu, war aber noch ziemlicher Anfänger und er war A9er.
Was heißt das?
Ja, das ist eine Gehaltsklasse. Ich wollte jetzt nur zeigen, A11, A9 ist doch eine ganze Ecke niedriger. Dauert so ungefähr 20 Jahre, bis man dahin kommt. Alfred war eigentlich ganz nett und ich war gerne bereit, ihm mein Wissen weiterzugeben und ihm zu helfen, so dass er sich schnell in die neue Aufgabe einarbeiten konnte. Schließlich bin ich ja Christ, und das sollte man mir ja auch anmerken. Ich nahm ihn also überall mit hin, stellte ihn vor, erklärte ihm die Besonderheiten und half ihm, wo ich konnte. Also eigentlich eine christliche Erfolgsgeschichte, dachte ich zumindest. Merkwürdig war nur, dass ich immer weniger Anrufe bekam mit der Bitte um Anwenderbetreuung. Er dafür aber immer mehr. Naja, ist ja gut, wenn er sich so eingearbeitet hat, dass er nun auch selbstständig helfen kann und ich entlastet werde. Anfangs hatte ich mir noch nicht so viel dabei gedacht, mich nur gewundert. Aber dann wurde mir langsam klar, was da abging. Ein kleines Beispiel, er bekam einen Anruf und sagte, ja, ich komme gleich rüber, und lief los. Nach einiger Zeit kam er wieder, arbeitete weiter. Wie zufällig und ganz nebenbei fragte er mich dann mal was. Axel, wenn man so und so eine Situation hat, kann man dann das und das machen? Ich wollte ihm ja helfen und freundlich sein. Nein, an der Stelle geht das nicht. Da musst du so und so verfahren. Ah, danke. Wieder was gelernt. Und strahlte mich mit einem Lächeln an. Nach ungefähr 5 Minuten sagte er, er müsse noch mal kurz rüber ins andere Haus. Ganz harmlos. Irgendwann bekam ich dann heraus, dass das Gefragte genau das Problem gewesen war und er zunächst gesagt hatte, er brauche noch ein Teil und würde gleich wiederkommen. Beim zweiten Mal hatte er ja dann die Lösung, die er natürlich als seine eigene ausgab. Es wurde immer schlimmer. Das Telefon klingelte immer öfter. Sein Telefon. Meins fast gar nicht mehr. Und wenn man nun, dann wurde nur gefragt, ist Alfred da? Nein, ist gerade zu Tisch. Na, dann rufe ich später nochmal an. Und es ging weiter. Ich hatte das Gefühl, dass sich meine Kollegen immer mehr von mir zurückzogen. Wenn ich auf sie zuging, verstummten die Gespräche und wenn ich wegging, wurde getuschelt. Schließlich fingen die Kollegen sogar an, mir aus dem Weg zu gehen. Ich wollte ja nun ein guter Christ sein und nicht wütend oder abweisend reagieren. Und das fiel mir immer schwerer, da mir schon irgendwie klar war, dass dies auf Alfred zurückging. Mit viel Gebet im Hintergrund blieb ich also freundlich, half ihm, wo ich konnte, obwohl ich inzwischen mitbekommen hatte, wie der Hase lief. Es wurde dann auch ziemlich schnell klar, dass Alfred es mit der Wahrheit nicht so genau nahm. Mit anderen Worten, er log, ohne rot zu werden. Manipulierte den Chef, es verschwanden Dinge. Ein Gewissen schien ihn daran nicht zu hindern. Da war ich noch der Meinung, dass ein A9er einem A11er ja wohl nicht schaden könne und gab mir weiterhin Mühe mit ihm. Wenn man Gottes Güte gegen seine Intrigen und Hinterhaltigkeit setzt, würde er doch bestimmt Gott dahinter erkennen. Wenn er Ehrlichkeit und Güte begegnete, müsste er doch merken, wie falsch und böse sein Weg ist und eine Sehnsucht nach Änderung bekommen. Soweit erstmal zu Alfred. Den Faden nehme ich nachher noch einmal auf. Ich fand die Geschichte erzählenswert, da der Psalm 36 sich auch mit solchen Typen beschäftigt. Das Thema ist offensichtlich nicht neu. Der Psalmbeter ist offensichtlich auch mit solchen Menschen konfrontiert. Er nennt sie gottlos und von der Sünde beherrscht. was im Grunde genommen dasselbe beschreibt. Wer gottlos, also ohne Gott ist, ist getrennt von Gott. Es ist ein Sund zwischen ihm und Gott. Er lebt in Trennung von Gott. Diese Trennung beherrscht sein Leben. Gott ist Liebe und Güte. Das erreicht aber den Gottlosen nicht mehr. Im Gegenzug hält Hass und Boshaftigkeit Einzug bei ihm. Statt Gott zu ehren und zu fürchten, räumt er Gottes Autorität in seinem Leben ein. Gott keine Autorität in seinem Leben ein. Die Folge ist Respektlosigkeit vor diesem Gott. Ohne die Liebe Gottes verfällt der Gottlose der Selbstliebe. Er ist völlig von sich und seinem Handeln überzeugt. Selbstzweifel gibt es nicht. Ihm fehlt einfach der Blick dafür. Und solange er von Gott getrennt lebt und damit keinen Ankerpunkt außerhalb sich selbst hätte, kann er das auch gar nicht erkennen. Der Mensch wird zu seinem eigenen Maßstab. Er bestimmt letzten Endes, was gut für ihn ist und was nicht. Er tut, was ihm nützt. Menschen, die in seiner Nähe zugrunde gehen, sind ihm egal. Sie haben doch selbst Schuld an ihrem Unglück. Hätten sie geschickter gelogen oder wären sie davongekommen? Mit ein bisschen mehr Hinterlist hätten sie den Vorteil abgegriffen und wären nicht leer ausgegangen. Mal ehrlich, man wäre doch dumm, wenn man nicht alles mitnehme, was einem nützt und voranbringt. Man muss nur dafür sorgen, dass die anderen ins Messer laufen, während man selbst rauskommt. Ich denke, jeder von Ihnen kann ohne zu zögern gleich ein Dutzend solcher Leute aus seinem Umfeld benennen. Und wenn es nur der Idiot ist, der mir vorhin die Vorfahrtregel widrig genommen hat. Es gibt bestimmt einige herausragende schlimme Fälle. Aber wenn wir uns so umschauen, dann verhalten sich doch die meisten Menschen heutzutage so egoistisch. Das hat aber auch was. Der Erfolg gibt ihnen nämlich recht. Wer sein Leben selbst bestimmt und sich möglichst wenig Regeln unterwirft, hat doch maximalen Nutzen. Und wenn der das dann noch schafft, dass sich die anderen nach seinen Regeln richten müssen, na, besser geht's doch gar nicht. Wie dumm muss man sein, sich für andere einzusetzen oder gar aufzuopfern? Längst hat er aufgehört, vernünftig zu handeln, schreibt der Psalmbeter. Aufgehört. Das bedeutet aber, dass der Gottlose mal anders gehandelt hat. Er weiß eigentlich, worum es geht. Seine Landsleute sind ja alles Juden. Jeder Jude lernt von Kindesbeinen an, was es mit Gott auf sich hat. Altes Testament und Talmud werden in der Schule gelehrt. Man hat also gute Chancen, Gott zu erkennen und sich ihm anzuvertrauen. Und das ist heute eigentlich nicht anders. Wir hier in Deutschland leben in einem christlich geprägten Land. Und die Geschichten der Bibel sind allgegenwärtig. Feiertage wie Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Himmelfahrt sind noch da. Und man könnte danach fragen, was sie zu bedeuten haben. Aber viele Menschen wollen das gar nicht mehr. Der Weg ohne Gott ist viel bequemer und augenscheinlich auch gewinnbringender. Der Psalmbeter bezeichnet Gutes tun als vernünftig. So sieht es der Gottfürchtige. Der Gottlose hingegen könnte dem nicht zustimmen. Was hab ich denn davon? Wird einem entgegengeschleudert. Was nützt mir das, wenn ich gut zu anderen bin, wenn ich zum Wohle von anderen auf mein Recht verzichte? Absolut unvernünftig. Es ist lieblos, kaltherzig und gemein, aber gewinnbringend. Jedes Handeln lässt sich optimieren. Wie kann man noch mehr herausholen für sich? Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Man kann ja herrliche Pläne schmieden und sich über Intrigen Gedanken machen. Im Bett, so kurz vor dem Aufwachen, habe ich auch immer die besten Ideen. Schlimm nur, wenn sich alles darum dreht, andere reinzulegen. Wenn man erstmal eine gute Erfahrung gemacht hat mit egoistischem Handeln, wird man schnell das auch bewusst anwenden. Vielleicht ist man früher einmal so hineingeschlittert, aber inzwischen steht man zu seinem Weg. Ich habe viele Menschen getroffen, die sich bewusst gegen Gott entscheiden. Die müssen dann nicht alle zwangsläufig böse sein. Aber die bewusste Abkehr von Gott, das ist ja Jesus Christus, führt sie auf Abwege und in die Selbstherrlichkeit. Daraus resultiert Hochmut und Verachtung, der Verlust der Hingabe und der echten Liebe. Wir wollen ja an dieser Stelle noch gar nicht davon reden, dass sie sich auch vom ewigen Leben verabschieden. Denn das merken diese Menschen meist gar nicht.
Kann mit die nächste Folie?
Gut. Gottes Nähe. Ein harter Bruch prägt diesen Psalm. Plötzlich redet der Psalmist von Gott. Ohne Übergang von der Klage über den Gottlosen. Mir scheint, da gibt es auch keinen Übergang. Man kann nicht Gottes fern und Gottes nah zugleich sein. Gott ist so weit von der Sünde entfernt, wie soll man das eigentlich beschreiben? Dem Psalmisten fehlen offensichtlich die Worte. Ihm bleibt nur, Vergleiche heranzuziehen mit der Unermesslichkeit der Natur. Himmel. Man findet keinen Anfang und kein Ende. Hinter dem Horizont geht es weiter. Die Treue Gottes leuchtet hier und dort auf wie Wolken am Himmel. Sie ziehen über den Horizont hinaus. Gottes Treue ist auch da, wenn man sie nicht sieht. Immer. Unfassbar. Und Gottes Gerechtigkeit ist verlässlich, wie fester Grund, wie Berge in der Landschaft, die gestern da waren, heute sichtbar dastehen und auch morgen immer noch genauso fest und unerschütterlich die Landschaft prägen. Der Psalmist ist einfach überwältigt von so viel Wunderbarem. Aber halt, da stimmt doch was nicht. Im ersten Teil des Psalms geht es nur um den Sünder, der in Gottes Ferne lebt und dadurch hartherzig geworden ist. Wäre es jetzt nicht logisch, wenn nun die Rede von dem Gottes Treuen wäre? Da müsste doch stehen, wie wunderbar hat es der Treue vor Gott. Güte und Liebe hat ihn geprägt. Er ist durch und durch ein guter Mensch geworden. Kein Wort davon, wie gut der Treue es bei Gott hat, dass er nun unter dem Schutz des Höchsten steht. Da steht auch nicht, dass der Treue Sünde weit von sich gewiesen hat und heute schon 10 gute Taten vollbracht hat und deshalb Gott angenehm sei. Nein, nichts davon. Hat der Psalmbeter denn so gar nichts verstanden? Das ist doch, worauf es ankommt. Gut sein, Gutes tun, ein gottwohlgefälliges Leben leben, sich zu Gott halten, den Sund überwinden und fleißig Gott dienen. Genau das haben doch die Pharisäer auch gemacht. Ihr ganzes Leben Gott gewidmet, die Bibel rauf und runter durchforstet und ausgelegt. Die sind schlau, können zu jeder Lebenssituation den passenden Bibelvers zitieren. Klar, das macht selbstbewusst. Diese Leute sind so gelehrt und weise, dass man ihnen Achtung schuldet. Sie haben unheimlich viel geleistet und sich so den Himmel verdient. Aber Jesus nennt sie Heuchler. So ganz anders dieser Psalmist. Solange er den Übertreter im Auge hat, beschreibt er dessen Taten und dessen Gottesferne. Sobald er aber in die andere Richtung schaut, nämlich in Richtung Gottes, da bleibt sein Blick nicht länger an dem Menschen hängen. Er sieht vielmehr direkt zur Quelle, nämlich zu Gott, und ist überwältigt von dessen Allmacht, dessen Schöpferkraft, seiner Gerechtigkeit und Gnade. Wir wissen natürlich, der Psalmist ist David. David weiß, dass er von Gott überhaupt nicht punkten kann. Er hat schon zu viel falsch gemacht und hat längst erkannt, dass er nie sein kann wie Gott. Wie kann er sich Gott nähren als sündiger Mensch? Vor dem heiligen Gott. Gott ist so viel größer und unaussprechlich herrlicher als irgendein Mensch, dass man darüber nur staunen kann. Wir Menschen sind launisch und manchmal willkürlich, aber Gott ist immer gerecht. Nein, fast immer. In wenigen begründeten Ausnahmefällen kann er auch gnädig sein. Aber auch das ist dann gerecht. Das gilt im Guten wie im Schlechten. Seine Richtersprüche sind verlässlich, begründet und nachvollziehbar. Jeder seiner Richtersprüche beinhaltet auch immer eine Hilfe zur Weiterentwicklung des zu Richtenden. Gott nutzt sein Recht, den Menschen auf den rechten Weg zu bringen, ihm eine Chance zu geben und nicht zu verurteilen. Und heute wissen wir auch, dass er sogar seinen eigenen Sohn gegeben hat, um uns diese Brücke zu bauen. Aus dieser Erkenntnis heraus erkennt David, dass man sich bei Gott bergen kann. Gott gewährt Schutz und Sicherheit. Na also, habe ich doch gesagt, bei Gott findet man Schutz, oder? Knapp daneben. Hier ist nicht der Schutz gemeint, der vergleichbar einem Menschen ist, der durch den Regen läuft und wenn er möglichst schnell läuft, auch an der nächsten Bushaltestelle Schutz findet. Hier ist eher der Schutz gemeint, den Gott gewährt, wie eine Henne, die ihre Flügel über ihre Küken ausbreitet, um sie dem Blick des Adlers zu entziehen. Man kann sich Gottes Nähe, seinen Schutz, seine Güte nicht verdienen. Er gewährt diesen Schutz von sich aus. Kannst du einen weitermachen? Gut. Es ist Gnade, bei Gott sein zu dürfen. Egal, wie wir uns anstrengen, gut zu sein. Das spielt Gott bei Gott gar keine Rolle. Er weiß, dass wir nicht da sind, nicht sind wie er. Und er liebt uns trotzdem, so wie wir sind. David hatte den Mann von Bathseba umbringen lassen, um diese für sich zu haben. Na, schlimmer geht's nimmer. Und so kann David nur in Jubel ausbrechen, wenn er sich in Gottes Nähe begibt und merkt, dass er angenommen ist. Dieser große, heilige Gott bietet dem bösen Sünder David Zuflucht und Schutz vor seinen Feinden. Das ist eine einfach Spitze. David empfindet das als köstlich, wie eine leckere Speise. Man stelle sich sein Lieblingsgericht vor, bekommt dieses gereicht, und es schmeckt noch tausendmal intensiver und besser, als man es in Erinnerung hatte. So ist das mit der Zuwendung Gottes. Man darf sie in vollen Zügen genießen und sich daran satt essen. Diese Speise ist kostenlos und bedingungslos und macht richtig satt. Im übertragenen Sinne ist es Jesus für uns. Und den Durst stillt er auch, mit Wonne. Das sind Freude und Glück. Und da wird nicht gekleckert, nein, es wird geklotzt. Hier ist nicht die Rede von einem erfrischenden Rinnsal, sondern von breiten Strömen. Und wo Wasser fließt, da gibt es auch eine Quelle. Gott ist die Quelle des Lebens. Von ihm geht alles aus. Seine immer sprudelnde Quelle erhält das Leben. Es wird zum ewigen Leben und Gott das Licht. Und Gott ist das Licht. Das geht von ihm aus und erhält die Welt. Und wie Dinge, die vom Licht angestrahlt werden, plötzlich erkennbar werden, so erkennen wir sogar etwas vom Wesen Gottes, wenn wir uns seinem Licht aussetzen. Nun verstehen wir vielleicht auch, warum David nicht auf den Gerechten und Gottes Nahsein, Wir verstehen vielleicht auch, dass ihm ziemlich egal ist, ob er dazu gezählt oder als ein Gerechter angesehen wird. Wenn man auf Gott blickt, ist das völlig unbedeutend. Bedeutend ist einzig allein Gott. Warum sollte man da über irgendetwas anderes reden? Ich wünschte, wir könnten uns der Sicht Davids anschließen und ebenfalls in Jubel über unseren Herrn ausbrechen. So völlig unabhängig von uns und unseren Taten, Sorgen, Hoffnungen oder Tiefpunkten. Alles unwichtig, wenn wir Gott in den Blick bekommen. Manchmal, wenn sich unsere Enkelin Tiana so richtig freut, dann rastet sie richtig aus, hüpft vor Freude, jauchzt und kreischt. Das ist schon toll. Aber es ist natürlich nicht der Normalzustand. Und so pflege ich dann zu ihr zu sagen, nun komm mal wieder runter. Gemeint ist, werde wieder normal, so wie immer. Und so ist es natürlich auch im wirklichen Leben. Natürlich gibt es Höhepunkte. Manchmal spüren wir Gott hautnah, platzen geradezu vor Glück und spüren die Gottesnähe. Doch dann holt uns der Alltag wieder ein. Die Lasten sind immer noch da. Die Probleme haben uns fest im Griff. Und da war immer noch Alfred. Jeder neue Tag wurde dann schlimmer. Inzwischen gingen mir die Kollegen schon richtig aus dem Weg. Meine Strategie dagegen: lächeln, freundlich sein, hilfsbereit, erkennbar ein Jünger Jesu. Und Gebet. Aber es half nichts. Gott schwieg dazu. Die Situation wurde kein Deut besser und Alfred immer dreister. Inzwischen zog er mich sogar manchmal damit auf, dass ich kaum noch was zu tun hatte. Und ich wollte mit aller Macht ein guter Christ bleiben. Ich schaffe das. Ich wollte beweisen, dass die Liebe stärker ist. Mit aller Macht. Aber die Liebe änderte nichts. Es war eigentlich auch keine Liebe, mehr ein Durchhalten um jeden Preis. Was lief denn da nun schief? Dann die Erlösung. Alfred hatte sich wegbeworben. Und er ging tatsächlich. Na, ich hatte ihn inzwischen nicht ein bisschen für meinen Herrn gewinnen können, aber nun würde wenigstens die Last leichter. Denkst du? Die Kollegen mieden mich trotzdem und trauerten offen über seinen Weggang, bis sich mal einer verplapperte. Axel, leider hast du ja nicht mehr alles im Griff. Da können wir ja eigentlich gar nicht mehr zu dir kommen. Alfred hat immer gesagt, der alte Mann, der weiß gar nichts mehr. Der ist schon ein bisschen senil. Wenn ihr was wissen wollt, dann kommt zu mir. Ich helfe euch zuverlässig. Und Alfred hatte ja immer so pfiffige Lösungen. Mir fiel der Griffel aus der Hand. So also hatte es Alfred gedreht. Und die Kollegen hatten es ihm geglaubt. Und mit jeder Lösung, die ich Alfred präsentiert hatte, hatte ich mein eigenes Grab ein wenig tiefer ausgehoben. Ich verstand die Welt nicht mehr. Warum hat mich Gott da nicht dran gehindert? Jahre später wurde mir dann klar. Doch, Gott hat mich eigentlich gehindert. Jeder Versuch, noch christlicher zu sein, führte doch weiter in die Katastrophe. Man kann sich den Himmel nicht verdienen. Und man kann sich noch so demütig geben und erreicht in dieser harten Welt doch gar nichts. Wer nicht besser lügt und betrügt, hat das Nachsehen. Hinterhältigkeit ist Trumpf. Also hätte ich Alfred aushungern sollen und ihm klar zeigen, du bist 2 Stufen niedriger als ich. Wahrscheinlich hätte er mich dann respektiert. Und vielleicht hätte ich ihm dann auch etwas von Jesus erzählen können. Aber irgendwie ist das immer noch nicht so ganz richtig. Schauen wir also erneut auf den Psalm 36. Auch hier leidet jemand unter den Übeltätern und hinterlistigen Integranten. Wie schon gesagt, es ist nicht irgendjemand, sondern David, der König, der mächtigste Mann im Staat, weit mehr als nur 2 Stufen über seinen Widersachern. Und David klagt, genau wie ich. Und er leidet, genau wie ich. Aber dann kommt die große Wende in diesem Psalm. Er besinnt sich und schaut auf Gott. Nicht als der kleine Leidende, sondern als der Staunende. Er schaut auf Gott und ist überwältigt. Gott ist so groß, dass David dabei plötzlich ganz unwichtig wird. Und nun findet David den rechten Weg. Er wendet sich direkt an den großen, wunderbaren Gott und bittet ihn, Schutz zu gewähren. Breite deine Güte über die, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit über die Frommen. David bittet nicht für sich selbst, er spricht für sein Volk. Das schließt ihn allerdings selbst auch mit ein. Es geht nämlich nicht um mich. Es geht immer um alle, die Gott lieb haben. Es geht um Gerechtigkeit, die nur bei Gott zu finden ist. Und seine Güte ist nicht eine ausschließliche Gabe an mich, sondern an seine Gemeinde. Das war also mein Fehler gewesen. Der einsame Wolf als Kämpfer gegen das Böse, mit eigener Kraft und eigenen Mitteln. Und dabei sollte doch klar sein, wir können aus uns gar nichts bewirken. Gott aber kann. Aber er möchte gebeten sein. Er gewährt, wenn es sinnvoll ist. Er kann Dinge wenden, wenn es der großen Sache dient. Oft hilft er uns auch direkt, aber es geht immer zuerst um die Gemeinde Jesu. Und damit David ist damals doch ganz genauso, ist es doch damals ganz genauso ergangen. Er bittet, lass nicht zu, dass mich hochmütige Menschen mit Füßen treten. Das hätte ich auch mal tun sollen. Stattdessen habe ich gedacht, wenn man dem Raubtier die Kehle hinhält, würde es schon nicht zubeißen. Das war ein gewaltiger Irrtum. Diejenigen, die Gott nicht lieb haben, haben da keine Hemmung. Ganz im Gegenteil, diese Welt vertritt die Auffassung, dass wer sich nicht wehrt, schwach ist und damit aussortiert gehört. Es ist das Recht des Stärkeren. Es soll ja heute Politiker geben, die dieser Doktrin auch noch folgen. Wichtig ist also der Kontakt zu Gott. Für uns zu Jesus. Hinhören, was ihm wichtig ist und was er will. Und unbedingtes Vertrauen darauf, dass er handelt, wenn es nötig ist. Ich lese zurzeit die Makkabäerbücher aus den Apokryphen. Judas Makkabäus praktiziert genau dies. Wenn Israel angegriffen wird, betet er und fragt nach Gottes Willen. Wenn er die Gewissheit hat, dass Gott die Gegner schlagen will, dann betet er nicht, Herr, mach uns stark und lass uns siegen, sondern er betet, Gott, vernichte du unsere Feinde. Ja, Gott benutzt auch sein Volk, hier das Kriegsvolk, um die Feinde zu schlagen. Aber er kann genauso einen Schrecken schicken oder Krankheit oder Verwirrung. So etwas wird von verschiedenen Schlachten berichtet. Gott ist der Regisseur. Gott ist der Handelnde. So waren die Makkabäer sehr erfolgreich zu ihrer Zeit. Und diese Erfahrung scheint auch David gemacht zu haben. Am Psalmschluss spricht er vom Fall der Übeltäter. Er darf zuschauen, wie Gott den Sieg herbeiführt und die Frevler endgültig zu Fall kommen. Wir müssen also nicht verzweifeln und mutlos werden, wenn wir rumgeschubst und getreten werden. Mit unserem Herrn Jesus werden wir am Ende den Sieg haben. Ich wünsche uns allen dieses Vertrauen in unseren Herrn und seinen Weg mit uns und dass wir erkennen lernen, dass wir nicht machen müssen oder erleiden müssen, wie ich das jetzt versucht habe, um Gottes Sache voranzutreiben, sondern dass wir uns an ihn hängen und ihn machen lassen. Amen.